Wir treffen auch immer mehr Männer, die bereit sind, Verantwortung wirklich zu übernehmen. Von daher bin ich zuversichtlich, aber natürlich gibt es noch viele Möglichkeiten, wo wir dran drehen müssen, dran schrauben müssen, dass das strukturell und individuell leichter wird.
Willkommen bei Welt der Frauen zum Hören, dem Podcast direkt aus der Redaktion von Welt der Frauen. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten über alles, was Frauen wirklich bewegt und interessiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Welt der Frauen zum Hören. Mein Name ist Ursel Lenzig, ich bin Redakteurin und Autorin bei Welt der Frauen und hoste diesen Podcast. Wir beschäftigen uns als Magazin und auch hier im Podcast ja immer mit Themen, die unseren Hörerinnen und auch Hörern einen Mehrwert bieten, wo sie Infos, Inspiration und Wissen bekommen für Themen, die sie in ihrem Leben beschäftigen. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist vermutlich so alt wie das Patriarchat und durchdringt jedes einzelne Leben und vor allem jedes einzelne Frauenleben so stark, dass ich wahrscheinlich nicht falsch liege, wenn ich sage, es betrifft uns alle. Sie, mich und auch meine zwei Gästinnen, die heute hier bei mir im Studio sind und mit mir gemeinsam über Mental Load sprechen wollen. Eva-Maria Schmidt, sie erforscht das Phänomen, sie ist Soziologin vom Institut für Familienforschung an der Universität Wien und außerdem stellvertretende wissenschaftliche Direktorin. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und Julia Kommender, sie ist Fachleiterin Frauengesundheit bei Proges. Das ist ein gemeinnütziger Gesundheitsdienstleister aus Linz, wo es darum geht, Gesundheit für alle Menschen zu fördern. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, und ich würde vorschlagen, wir starten einfach gleich mitten rein in Medias Res. Frau Schmidt, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit dem Thema Mental Load. Wie ist dieser Begriff eigentlich definiert?
Ja, das ist ein relativ neues Phänomen oder erst kürzlich erforschtes Phänomen. Muss man dazu sagen, wo es schon länger dazu Forschung gibt, ist Sorgetätigkeit im Allgemeinen. Und mentale Sorgetätigkeiten sind sozusagen ein Teil von der Bandbreite an verschiedensten Tätigkeiten, Überlegungen, die notwendig sind, damit Sorgearbeit in Familien, in intimen Beziehungen gelingt. Das beginnt, wenn man sich überlegt, was denn Bedürfnisse von anderen sind, die zu versorgen sind. Wenn man Verantwortung dafür übernimmt, sich verantwortlich fühlt dafür. Wenn man dann tatsächlich das Bedürfnis erfüllt, desjenigen, um den es geht, und die Versorgung übernimmt, also die Windeln wechselt oder das Essen kocht. Und danach zieht sich's auch noch weiter mit, ich muss schauen, sind die Bedürfnisse tatsächlich erfüllt? War das gut oder war das schlecht, was ich da gemacht habe? Also das sind sozusagen diese mentalen Sorgetätigkeiten, die man sich anschauen kann. Und der Load entsteht vor allem dann, wenn es nicht mehr nur das Organisatorische ist, das Überlegen, das Planen, das Antizipieren von Bedürfnissen, sondern wenn die emotionale Komponente dazukommt, die ja meistens in diesen Versorgungstätigkeiten in Familien da inhärent ist. Und dann kann es sein, dass es belastend wird, weil möglicherweise das Bedürfnis nicht gut erfüllt wurde, weil es Menschen nicht gut geht im Umfeld, wenn es einem selber nicht gut geht. Mhm. Und dann kann es schon sein, dass eine Last entsteht, eine mentale.
Mhm. Das heißt, nur nochmal zusammengefasst, es geht nicht nur darum, beispielsweise den Müll rauszutragen, sondern der ganze Rattenschwanz, der sich da dranhängt, also auch dafür zu sorgen, dass zum Beispiel leere Mülltüten im Haus sind und so weiter. Ja.
Genau das.
Und die emotionale Verantwortung auch zu tragen für die ganzen Bedürfnisse, die in einer Familie beispielsweise oder in einer Beziehung vorherrschen.
Genau, Sorgetätigkeit ist immer auch, wie geht es dem anderen gut? Also dafür zu sorgen, dass es dem Umfeld und den anderen gut geht.
Okay. Ja. Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie dem Begriff Mental Load ambivalent gegenüberstehen. Was meinen Sie damit?
Weil ich versuche zu differenzieren in meiner analytischen Herangehensweise, wann entsteht denn eine Last und entsteht die wirklich nur durch die mentalen Tätigkeiten? Und auf Basis meiner Erkenntnis, also jetzt nicht nur aus meinen eigenen Forschungen, sondern auch der Literatur, möchte ich immer betonen, dass die Last vor allem dann entsteht, wenn dieses Zusammenspiel aus verschiedensten Sorgetätigkeiten und nicht nur das mentale Überlegen, das sich kümmern um jemanden, belastend ist, weil sich um jemanden kümmern an sich schon ambivalent ist. Also das kann ja sehr freudvoll sein, sehr lohnend, da kriegt man viel zurück. Aber es ist eben, wenn es zu viel wird in der Gesamtheit und wenn diese Verantwortung, die man da trägt, auch nicht gesehen wird, dann ist es wahrscheinlich irgendwann eine Last und möglicherweise irgendwann sogar eine Überlastung.
Frau Kommender, wir wollen jetzt mal die Perspektive ein bisschen wechseln, also weg von dieser theoretischen Betrachtung. Wie definiert sich dieser Load, dieser Mental Load für die Betroffenen selbst und wo manifestiert er sich?
Genau, also im Frauengesundheitszentrum treffen wir ganz viele Frauen, die von dieser mentalen Last betroffen sind. Uns ist immer ganz wichtig, zu unterscheiden, dass es einerseits natürlich ein individuelles Problem der jeweiligen Frau ist, die betroffen ist von dieser Last, die im Alltag damit leben muss und irgendwie Strategien finden will, das wieder zu reduzieren. Und andererseits ist es aber ein strukturelles Problem, das auf Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen zurückzuführen ist, das auf Rollenverteilungen zurückzuführen ist. Und da muss man wahrscheinlich auf beiden Ebenen schauen, Lösungen zu finden.
Ja, Sie haben jetzt gerade automatisch von Frauen gesprochen. Ist Mental Load ein Frauenthema?
Ganz und gar nicht. Also es ist sicher auch ein Thema, das auch Männer betrifft. Aber diese Familienarbeit, diese ganze Denkarbeit, die mit Mental Load gemeint ist, also ohne Pausen den ganzen Tag immer irgendwas zu tun zu haben. Und auch wenn man gerade Pause hat, läuft diese Denkarbeit weiter. Mhm. Was ist zu tun? Also als Beispiel zum Beispiel, ein Kind ist zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Ja, wer überlegt, welches Geschenk man kauft? Was gefällt diesem Kind, das einlädt? Wer besorgt das Geschenk? Wer verpackt es, sodass dann am Ende das Kind zu dieser Party kommt? Das sind ganz viele kleine Denkaufgaben, die auch unsichtbar sind, oft, und auch wenig Beachtung oder Anerkennung finden. Und am Ende ist es einfach dieses Denken ohne Pausen, Tun ohne Pausen, das die Frauen so sehr belastet. Mhm. Genau, und natürlich kann das auch Männer betreffen.
Mhm. Also es sollte eigentlich uns alle betreffen. Es betrifft aber mehr Frauen als Männer. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Wo manifestiert sich das jetzt konkret?
Man kann sich so vorstellen, dass das ein Dauerstress im Körper ist. Und Stress setzt sich im Körper fest. Der Körper ist manchmal ein bisschen schneller als der Kopf. Also wir sollten dem Körper gut zuhören, wenn er reagiert. Mhm. Das kann sich zeigen in Dauerverspannungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, also auch psychische, emotionale Belastungen, Gereiztheit vielleicht auch, oder Gedankenkarussell beim Einschlafen in der Nacht. Alles Mögliche. Mhm. Also einfach diese Stresssymptomatik, die dann sich einfach festsetzt und wo wir wirklich hellhörig sein sollten und dann entweder selber versuchen, Dinge zu ändern, an manchen Schrauben zu drehen, um da ein bisschen rauszusteigen aus diesem Mechanismus, der da läuft. Mhm. Oder ich finde es auch eine Stärke, wenn man sich Hilfe holt in solchen Situationen, wenn es schon so belastend ist.
Ja, zu solchen Strategien kommen wir vielleicht noch später. Frau Schmidt, Sie haben den Mental Load erforscht und wir haben ja gerade auch gehört, das Wort unsichtbar, das ist ja ein großer Teil des Problems, weil es eben nicht wie ein gebrochenes Bein oder ein Wagen, den man hinter sich herzieht, sichtbar ist, sondern eben unsichtbar. Wie erforscht man das und was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Forschung?
Das ist ganz, ganz ein wichtiges Kennzeichen. Es ist nicht nur unsichtbar nach außen hin, dass also jemand, der die Frau beobachtet beim Kochen, erkennt, was denn da alles dazugehört, sondern sogar für die Personen selbst oft. Also das ist so internalisiert und so in den Körper fast eingeschrieben, wenn einmal dieser Automatismus innerhalb einer Paarbeziehung beispielsweise vonstatten gegangen ist, dass einer oder eine eben diese Hauptverantwortung übernimmt, dass das gar nicht mehr so bewusst ist, wie Sie auch schon gesagt haben, und erstmal reflektiert oder bewusst gemacht werden muss. Mhm. Und es ist eben, es gibt keinen On-Off-Button. Also ich kann nicht mich ins Bett legen und dann den Stopp-Knopf drücken, sondern diese Gedanken sind einfach in alle Tätigkeiten auch eingeschrieben. Wie erforscht man das? Das ist die große Frage. Wir haben natürlich ganz, ganz tolle große Umfragen, Zeitverwendungsstudien, die so ein bisschen zeigen, was denn die Grundlage für diese Hauptverantwortung und für diese Ungleichverteilung vielleicht zwischen Frauen und Männern ist, weil da zeigt sich, dass Frauen deutlich, deutlich mehr an dieser unbezahlten Sorgetätigkeit, die messbar ist, übernehmen. Und da sprechen wir davon, dass Frauen oder Männer auch gefragt werden, wann sie denn mit ihrem Kind Zeit verbringen, wann sie denn kochen, wann sie denn Wäsche zusammenlegen beispielsweise. Mhm. Das wird sehr genau notiert in diesen Zeitverwendungsstudien. Aber wann welcher Gedanke einen durch den Kopf schießt, wann man sich emotional belastet fühlt, weil dem Kind das Geburtstagsgeschenk doch nicht gefallen hat und das eigene Kind dann traurig war. Mhm. Also das kann nicht aufgezeichnet werden. Das ist ganz, ganz schwierig, vor allem über so quantifizierende Studien. Und wir haben versucht, mit den Frauen selbst zu sprechen. In einem nächsten Projekt werden wir dann auch die Männerseite beleuchten, welche Tätigkeiten denn alle dazugehören, welche Gedanken sie sich machen, und sind da drauf gekommen, dass gerade diese Emotionsarbeit, also das Managen der emotionalen Atmosphäre innerhalb einer Familie, der Emotionen aller Familienmitglieder, einen ganz, ganz großen Teil ausmacht und sogar dazu führt, dass Frauen ihre eigenen Emotionen dann beispielsweise in den Griff versuchen zu bekommen, nicht gestresst zu wirken, zu schauen, dass die Atmosphäre möglichst relaxed ist für das Kind zum Beispiel.
Das heißt, welche Erkenntnisse konnten Sie gewinnen, dass es eigentlich nicht in diesen Zeitverwendungsstudien, die ja leider ganz selten nur gemacht werden, also ich glaube, die letzte ist jetzt 2 oder 3 Jahre her und dazwischen waren irgendwie fast 20 Jahre oder so. Ja. Das heißt, dort kann man das nicht alleine rauslesen. Da muss man schon qualitativ nochmal hinterher forschen.
Richtig, Also ich glaube auch nicht, dass es Fragebögen gäbe oder Zeitverwendungsfragen, die das erfassen könnten. Weil das auch oft nur kurz passiert und in Sekundenbruchteilen einem der Gedanke durchschießt. Ja.
Ja, und vielleicht auch, weil wir es ja so internalisiert haben, dass es uns gar nicht bewusst ist. Ja, und so etwas sich bewusst zu machen, um es messbar zu machen, das ist natürlich die große Challenge.
Vielleicht zur Ergänzung, es gibt aber sehr gute Fragebögen, wo auch Paare untereinander das mal gemeinsam ausfüllen können. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie auch noch darauf zurückkommen wollen. Mhm. Wo man sich auch diesen Reflexionsprozess mal anstoßen kann und das Sprechen drüber und das Bewusstmachen. Mhm.
Ja. Ja, gutes Stichwort. Wie kann man denn so etwas sichtbar machen? Was gibt's denn da für Tricks?
Also das Beste ist, dass wir jetzt drüber reden und dass wir sichtbar machen und auch bewusst machen. Und diese Aufteilung wirklich nicht von Tätigkeiten, das ist das, was oft missverstanden wird. Es geht nicht darum, dass man sich Tätigkeiten gut aufteilt in einer Familie, sondern dass man Verantwortung teilt. Als Beispiel nenne ich wieder das Kochen zum Beispiel. Wenn man kocht, dann gehört nicht nur der Vorgang des Kochens zum Kochen, sondern man muss sich überlegen, was soll es zum Essen geben? Man muss einkaufen gehen, man muss alles vorbereiten, sodass dann am Ende das Mittagessen zum Beispiel am Tisch steht. Und das einfach mal sichtbar zu machen, indem man eben so Listen schreibt. Es gibt auch Vorlagen, die man verwenden kann, wo man dann die Tätigkeiten, die normalerweise in einem Familienalltag anfallen, gut verteilen kann, also die Verantwortung verteilen kann.
Genau, weil was ja oft kommt, ist dieser Satz, ich helfe dir doch eh. Und ich habe dieses Zitat, wenn ihr Mann in einem Haushalt hilft, dann haben sie Mental Load, ja. Mhm. Und ich finde, das muss man sich schon, also muss man mal ein bisschen sickern lassen, aber das stimmt natürlich, weil wenn man einen Helfer hat, was bedeutet das denn für einen selber, dass man verantwortlich ist?
Genau, die Verantwortung bleibt bei einer Person und genau darum geht's. Mhm. Die Abgabe von Verantwortung, da müssen wir auch ein bisschen was lernen, wir Frauen, nämlich, dass wir diesen Perfektionismus auch ablegen oder die Verantwortung auch wirklich abgeben wollen und können, indem wir zulassen, dass es jemand anderes halt ein bisschen anders macht. Mhm. Vielleicht andere Lösungsstrategien hat, dass ein anderes Ergebnis rauskommt, aber ohne Bewertung das auch einfach zulassen. Und es ist in Ordnung, wenn es anders ist, als man selber machen würde.
Ja, man spricht dann ja vom Gatekeeping. Also wenn Frauen, wir bleiben jetzt mal bei diesem Stereotyp, wenn Frauen zum Beispiel so etwas wie einen Bereich übernommen haben, was ja auch automatisch oft passiert, dadurch, dass man zum Beispiel das Kind still in Karenz bleibt und sozusagen von Anfang an dafür einfach zuständig ist und dass dann irgendwann der Punkt gekommen ist, wo man es nicht mehr so einfach abgeben kann oder möchte. Ist das auch Teil Ihrer Forschung, diese?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses sich Einspielen von Verantwortlichkeiten, das ist ganz, ganz ein zentraler Bestandteil, den man da berücksichtigen muss. Also wie verändert sich das über einen Zeitverlauf? Verändert sich es überhaupt? Und da entsteht oder manifestiert sich eben diese Zuteilung und dieses sich verantwortlich fühlen, Standards setzen, Ansprüche entwickeln, wo es dann sicher auch einen bewussten Schritt braucht zu sagen, jetzt macht's wer anderer und ich gebe das ab und ja, bin mit dem Ergebnis auch zufrieden, wenn es nicht mein Ideales ist.
Mhm. Genau. Ja, und zwar von Anfang bis Ende. Ne? Also man muss dann einen ganzen Strang abgeben, sonst macht es keinen Sinn, oder? Weil wenn man dann ständig noch dran denken muss, ist es jetzt eh erledigt,
Dann hilft es einem nicht.
Ja, und am besten, das sehen wir auch in unseren Forschungen, gelingt das halt, wenn tatsächlich räumlich und zeitlich ein sehr, sehr langer Teil einer Betreuungszeit, einer Karenz zum Beispiel, dann auch von einem anderen übernommen wird, weil sich dann umdrehen kann, anders einspielen kann und dann auch die Versorgung, die finanzielle Versorgung zum Beispiel jemand anderer übernimmt, weil auch die muss ja ein Mann dann vielleicht abgeben.
Ja. Ja, es geht in zwei Richtungen. Und was da natürlich reinspielt, ist diese erstaunlich geringe Anzahl an Männern, die ernsthaft in Karenz gehen. Mit ernsthaft meine ich nicht 2 Monate und die dann Juli und August zufälligerweise zu nehmen, weil das sind die Monate, wo die meisten Männer Karenzzeit nehmen. Und nur so lernt man, glaube ich, auch, was wirklich alles zu tun ist, oder?
Ja, und vor allem nur dann, glaube ich, wenn tatsächlich die Zeit alleine mit dem Kind auch oder Familie dann verbracht wird. Weil sonst sehr häufig passiert es dann, dass Paare gemeinsam auf Urlaub sind oder dass die Zeit dann zu kurz ist, die Frau vielleicht auch gar nicht vollzeiterwerbstätig ist in dieser Zeit und die finanzielle Versorgung übernimmt. Auch das ist ja eine Sorgetätigkeit, die notwendig ist. Das können wir nicht wegrechnen in unserer Welt. Und auch da braucht sozusagen einen Schritt, dass Frauen diese Verantwortlichkeit auch sehen und übernehmen. Auch das wird es brauchen, damit hier dann vielleicht eine gleichwertige Übernahme dann entstehen kann.
Ja, wir sprechen jetzt die ganze Zeit so von der klassischen Vater-Mutter-Kind-Situation. Ja. Wie ist es denn in homosexuellen Beziehungen? Gibt es da einen Unterschied?
Dazu habe ich wenig Forschung gefunden. Also es gibt grundsätzlich schon wenig Forschung. Ja. Sehr häufig zeigen sich aber das, was ich weiß von Familienkonstellationen, die abseits von heteronormativen stattfinden, dass sich auch da natürlich spezifische Bereiche entwickeln, wo eine Person für einen bestimmten Bereich Hauptverantwortung übernimmt, zum Beispiel für finanzielle Versorgung. Und der andere vielleicht sagt, ich kann eher die unbezahlten Sorgetätigkeiten mal übernehmen. Und auch da wird dann eine Spezialisierung passieren und eine Hauptverantwortung, die da gefühlt wird und übernommen wird. Ja.
Aber was mich interessiert an der Stelle ist, ist es für Sie eigentlich aus dieser Forschung heraus auch privat dann ein bisschen, hat sich da auch was verändert?
Maximal, dass es mir immer wieder vor Augen geführt wird, wie schwierig es ist, tatsächlich umzusetzen.
Okay.
Also ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Also ich beschäftige mich mit diesem Thema seit 20 Jahren und die Selbstverständlichkeit, mit der man Dinge übernimmt, an die man denkt, ist derart internalisiert. Das erlebe ich schon auch selbst. Und ich möchte noch ein bisschen auf diesen Punkt zurückkommen. Was ist denn, müssen wir diesen Standard an Mental Load beibehalten? Kann es nicht sein, dass man den grundsätzlich, dass man da ein bisschen die Ansprüche reduziert, ein bisschen entspannter ist, sich vielleicht die Frau an den Maßstäben des Mannes, wenn das so viel anders ist, ein bisschen orientiert. Also die Frage ist schon, sollen denn Männer irgendwann auch so viel Mental Load haben wie Frauen? Oder findet man da einen anderen Weg?
Ja. Ach, wie ist das bei Ihnen, Frau Kommender? Wie gehen Sie privat um mit dem Mental Load, den Sie ja sicherlich auch haben?
Natürlich habe ich den auch. Ich möchte auch nochmal zurückkommen auf das Thema, dass es eben nicht, die Lösung ist nicht die, dass wir uns besser organisieren müssen, dass es um noch mehr Selbstoptimierung geht. Ich glaube, das ist die große Gefahr, dass wir Frauen dann wieder versuchen, noch besser zu werden, noch organisierter, noch strukturierter im Alltag zu sein. Darum geht es nicht. Ich finde, das Bewusstsein, dass Pausen, wenn sie verantwortungsvoll gemacht werden, wirklich was ist, was die Gesundheit fördert, als ganz wichtige Entscheidung. Ja? Also dass Pausen vielleicht sogar im Kalender stehen, ja? Also etwas, was man einzuhalten hat und wo man wirklich Pause macht.
Wie könnte so eine Pause ausschauen? Also gibt es irgendwelche konkreteren Tipps von Ihnen?
Naja, man kann sich einfach an einen schönen Platz setzen. Es gibt verschiedenste mentale Übungen, die man dann machen kann, um auch wirklich kurz abschalten zu können. In die Ferne schauen, die Augen schließen, kurz auf die Couch legen nach dem Mittagessen. Also es gibt ja auch viele bekannte Möglichkeiten, die einfach kurze Pausen und wirklich versuchen, dann nicht zu denken, ja, nicht schon wieder an das, was nachher kommt, sondern diese Pause bewusst als etwas Leeres definieren, wo mal nichts passiert, wo man nicht funktionieren muss und wo man nur bei sich selbst versucht zu sein.
Mental Load ist ja bis zu einem gewissen Grad einfach Teil unseres Lebens. Also niemand hat gar keine mentale Arbeit zu erledigen oder gar keine, ich glaube, es gibt ganz wenig Menschen, die null Sorgearbeit für andere Personen haben. Wie manifestiert sich denn oder
Ab wann ist es denn ein zu viel? Woran können wir erkennen, dass der Mental Load, den wir jetzt haben und der bis zu einem gewissen Grad und in manchen Phasen ja normal ist, um dieses unbeliebte Wort zu strapazieren, aber wo ist der Punkt, wo es zu viel wird?
Na, der Punkt, wo es zu viel ist, ist individuell sehr unterschiedlich. Mhm. Jeder Mensch ist unterschiedlich belastbar. Darum ist es so wichtig, dass wir selbst unsere Grenze gut definieren und diese auch immer wieder kommunizieren. Ja, da nicht immer wieder das ertragen und wieder drüber hinweggehen über die eigenen Grenzen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir selbst versuchen, sehr reflektiert zu sein und nicht mehr bereit sind, über diese Grenze zu gehen. Mhm.
Als Expertin für Gesundheit, was passiert denn dann wirklich ganz konkret oder was kann passieren? Sie haben schon angesprochen, Schlafstörungen, aber gibt es tatsächlich Krankheitsbilder, die aus diesem Dauerstress erwachsen?
Natürlich gibt es dann diese typischen Stresskrankheiten, Überlastungssymptome, Burnout, auch Depression, aber auch hormonelle Störungen können entstehen durch den Dauerstress. Und darum, man muss wirklich vorzeitig versuchen, Hilfe zu holen oder in die andere Richtung zu steuern, wenn man merkt, der Stress wird für den Körper zu einer Dauersituation.
Mhm. Sie haben vorhin erwähnt, Frau Schmidt, dass Sie da schon seit 20 Jahren in dem Bereich forschen. Das Problem ist also eigentlich seit Jahren bekannt und hat auch seit langem, glaube ich, einen Namen. Mhm. Warum ändert sich denn nichts? Weil ich glaube, es hat sich ganz, ganz wenig geändert in diesen 20 Jahren.
Ja, das hat viele, viele verschiedene Gründe. Und einer der wichtigsten ist, glaube ich, diese soziale Komponente, also wie wachsen wir auf, was bekommen wir in unserem Umfeld mit, was wird von uns erwartet, was wird von uns als Frauen, was wird uns zugeschrieben, wer ruft mich an, wenn im Kindergarten das Kind sich verletzt hat und so weiter. Also auch die strukturelle Komponente, die man nicht einfach ausschalten kann. Die Arbeitgeberin, die erwartet, dass ich, wenn ich jetzt schwanger bin, danach auch jahrelang wahrscheinlich ausfall oder zumindest nur Teilzeit-Erwerbstätigkeit zurückkomme. Also alle diese kleinen Rädchen in dem großen Ganzen verhindern, dass da ein rascher Wandel passiert. Das kann ich zwar gut erforschen, Ratschläge geben, wie man tatsächlich soziale Normen oder diese kulturelle Prägung ändert, das ist wirklich schwierig. Mhm. Also natürlich gibt es gesetzliche Möglichkeiten, die man schaffen kann, Belohnungssysteme für die, die es dann gleicher machen oder egalitärer aufteilen. Mhm. Das gibt natürlich diese Wege, die dann auch dazu führen, dass soziale Normen und Erwartungen sich da ändern. Mhm. Aber ganz grundsätzlich ist das einfach der Bereich, der sich träge ändert. Mhm. Und wir noch auf relativ kurzem Weg sind hier in Österreich. Also da gibt es Länder, die haben da einfach jahrzehntelange Vorarbeit geleistet, wo es ein bisschen besser ist oder wo soziale Normen andere sind oder strukturelle Gegebenheiten andere sind. Ja.
Und kann man das dann auch tatsächlich messen? Also ist das erkennbar, weniger Gesundheitsprobleme und weniger Burnout bei Frauen?
Ja, also ich kenne Studien, die zeigen, dass Frauen zum Beispiel besser schlafen in Ländern, wo Geschlechtergerechtigkeit stärker gelebt wird, dass hier auch die Ungleichheiten in der Schlafqualität zum Beispiel nicht so hoch sind. Dann Gewalterfahrungen sind dann auch meistens reduzierter oder Gewalt überhaupt innerhalb von Familien, wenn es geschlechtergerechter zugeht. Auch die Zufriedenheit mit Partnerschaft ist höher, wenn man weiß, irgendwie der andere kennt meine Belastung, ich kenne seine Belastung vielleicht.
Genau. Ja, das macht natürlich durchaus Sinn. Ne? wir haben am Anfang schon darüber geredet, dass es ja hauptsächlich bei diesem Thema um die Sorgearbeit geht und die ungerechte Aufteilung derselben. Und wir gehen jetzt einfach mal wieder von unserem heteronormativen Bild aus. Ja. Was dürfen wir denn von Männern erwarten?
Also dann betone ich immer gern, dass für die Versorgung einer Familie oder von familiären Beziehungen immer viele verschiedene Sorgetätigkeiten notwendig sind. Es muss ja auch jemand Sorge tragen und sich verantwortlich fühlen, dass der Lebensstandard der Familie aufrechterhalten bleibt, dass es finanzielle Versorgung gibt. Und da zeigen die Studien schon, dass das hauptsächlich von Vätern und von Männern übernommen wird und da Frauen weniger Verantwortungsbewusstsein haben und dass Väter auch dadurch sehr belastet sein können. Also wenn wir Schlafschwierigkeiten aufgrund von Mental Load zum Beispiel anschauen, dann haben Väter eher Sorgen, den Job zu verlieren, der zu prekär ist, der die nächste Karrierestufe vielleicht nicht eintritt, wo dann die finanzielle Versorgung besser wäre, die Schule besser wäre für die Kinder, wie auch immer. Also diese Sorgen, die treffen eher Väter. Mhm. Und die darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Mhm. Das sind schon Sorgetätigkeiten oder mentale Sorgen, die Frauen wahrscheinlich weniger belasten. Mhm. Und andererseits, natürlich muss man diesen Aspekt auch berücksichtigen, wenn man sagt, wir wollen, dass Frauen da was abgeben von ihrem Part und Männer sollen da was übernehmen, dann muss man halt auch auf dieser Seite wahrscheinlich ein bisschen einen Ausgleich schaffen.
Ich habe irgendwann mal gelesen und ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann auch keine Quelle nennen, dass es tatsächlich Frauen gibt, die nach einer Trennung von ihrem Partner sagen, ihr Mental Load hat sich verringert. Kann das stimmen?
Ich kann es mir vorstellen, dass das möglich ist, weil es durch die Trennung vom Wohnraum her besser oder transparenter möglich ist, die Verantwortungen zu teilen.
Mhm. Also es ist klarer dann, ne?
Genau, es ist klarer und man muss einfach Pakete schnüren und kann die dann wirklich räumlich besser auseinander nehmen. Mhm. Ja, genau.
Sind aber trotzdem Frauen, die zum Beispiel alleinerziehend sind, haben die mehr Mental Load? Kann man das trotzdem feststellen?
Punktuell bestimmt. Also ich würde es nicht generell sagen, aber punktuell, weil es ja nicht nur so diese Aufgaben und die Denkarbeit ist, sondern eben auch diese emotionale Arbeit ist. Und im Alltag kann es schon natürlich zu Spitzen kommen, wo der Mental Load dann allein bei der Frau ist, die eben Alleinerzieherin ist.
Und die kann jetzt natürlich sich nicht am Abend hinsetzen und Aufgaben neu verteilen und darüber diskutieren, wer wofür zuständig ist, sondern am Ende ist sie die Einzige. Was kann man diesen Personen raten, die einfach wirklich auf sich alleine gestellt sind mit der ganzen Denkarbeit?
Also auch da geht es darum, dass man einfach gut auf die Ressourcen schaut. Und auch wenn der Partner nicht im gleichen Haushalt da ist oder der Vater der Kinder, gibt's Großeltern, gibt's Geschwister, Tanten, Onkeln, Freunde und Freundinnen, die man mit einbinden kann, wo man trotzdem auch Möglichkeiten der Entlastung findet oder sich selbst Pausen ermöglicht, dadurch, dass man Dinge abgibt. Das muss nicht immer der Vater der Kinder sein, mit dem man teilt.
Mhm. Ja, das stimmt schon. Es gibt ja eine gewisse, ich sage jetzt einfach mal, Dominanz dieser einen Beziehung. Ja, also wir sind ja sehr stark so strukturiert, dass die Paarbeziehung zwischen Mann und Frau eben ein zentrales Element ist. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Beziehungen, die man da vielleicht anzapfen kann. Nachbarinnen, Freundinnen, genau. Familie. Ja. Das heißt, das wäre auch ein guter Hinweis aus Ihrer Sicht.
Genau.
Ja. Nochmal zurück zum Thema Gesundheit, weil wir haben jetzt viel gesprochen auch über Schlafen. Schlafmangel ist ja ein großes Problem in der Welt. Also das hört man ja immer wieder, vor allem von Eltern. Was kann sich denn daraus entwickeln, wenn man da nicht rechtzeitig drauf schaut?
Naja, das ist eh bekannt, dass wenig Schlaf gesundheitlich gravierende Auswirkungen haben kann. Körperlich, aber genauso psychisch. Man ist weniger belastbar, man ist gereizter, die Unfallanfälligkeit steigt, Konzentrationsprobleme, die Folgen, Infektanfälligkeit kann steigen, wenn man nicht ausgeschlafen ist. Mhm. Also ein gesunder Schlaf ist sehr wichtig, auch für die mentale Belastbarkeit. Mhm.
Ja, es zeigt einfach schon, wie weit dieses Thema irgendwie greift und wie wichtig auf vielen verschiedenen Ebenen das ist, dass man sich das irgendwie bewusst macht und da genau hinschaut. Wie ist es denn bei Ihnen beiden? Wo schöpfen Sie denn Energie? Was sind so Ihre Kraftquellen im Alltag?
Für mich ist es schon diese Konzentration auf mich selbst, also so nicht Übungen, aber Yoga oder Atemübungen. Nichts denken schaffe ich, glaube ich, nicht. Aber ich muss mich dann auf was anderes konzentrieren, also mich ablenken. Dann funktioniert das ganz gut.
Okay, wie ist es bei Ihnen, Frau Kommender?
Ich versuche auch immer wieder kleine Inseln im Alltag zu finden, wo ich wieder Kraft schöpfen kann. Rausgehen in die Natur, bewegen ohne Leistungsdruck ist vielleicht das, was man da machen sollte. Nicht wieder Höchstleistungen im Sport erbringen, weil es stresst vielleicht auch wieder zusätzlich. Auch Yoga, Entspannungsübungen, Zeit mit Freunden verbringen, einfach kleine Auszeiten finden.
Haben Sie beide die Hoffnung, dass wir eines Tages es wirklich schaffen, dass wir diese unsichtbare Sorgearbeit, diesen Mental Load gerecht verteilen können?
Hoffnung ist bei uns keine Kategorie.
Keine wissenschaftliche Kategorie.
Aber wenn ich so prognostizieren sollte und mir überlegen sollte, wie wahrscheinlich es ist, dann bin ich etwas pessimistisch. Aber weil ich einfach glaube, dass sehr, sehr viel in unserer Gesellschaft passiert, dass diese Art der Aufteilung immer wieder reproduziert und manifestiert und dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, das zu durchbrechen. Deswegen finde ich solche Podcasts super, wo es einfach bewusst gemacht wird, wo man auch zeigen kann, die Kinder abzugeben oder jemand anderes soll mal auf die Kinder schauen, ist oft schwierig, wenn man von Fremdbetreuung spricht und wenn man weiß, dass Frauen auch leiden, wenn ihre Kinder nicht bei ihnen sind, weil sie sich selbst so stark zuschreiben, das am besten zu können und so weiter. Also das ist so tief verankert, dass das gar nicht so leicht ist umzusetzen, glaube ich.
Ja, also es ist ja auch nicht umsonst so, dass viele Frauen auch im ländlichen Raum einfach gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Kinder unter 3 Jahren abzugeben. Mhm. Und wenn sie es tun, dann haben sie eine, wie man so sagt, schlechte Nachrede.
Oder ein schlechtes Gewissen.
Oder beides.
Ja, oder beides.
Ja, also das schlechte Gewissen ist sicher auch ein großer Faktor, der da ganz, ganz stark reinspielt. Ja. Weil man hat ja vor allem als Frau, ich kann nicht für Männer sprechen, immer ein schlechtes Gewissen, oder? Entweder man ist arbeitet zu wenig oder man arbeitet zu viel, man ist zu viel bei den Kindern oder zu wenig. Man kann es ja nicht richtig machen. Haben Sie denn die Hoffnung oder was gibt Ihnen vielleicht Hoffnung, dass es doch eines Tages ein bisschen gerechter wird?
Also ich möchte optimistisch bleiben. Man trifft ja doch immer wieder viele Frauen, die jetzt sehr bewusst auch über das Thema reden, das öffentlich machen, wie es ihnen geht, wo diese mentalen Belastungen sind in ihrem Alltag. Und wir treffen auch immer mehr Männer, die bereit sind, Verantwortung wirklich zu übernehmen. Mhm. Von daher bin ich zuversichtlich, aber natürlich gibt es noch viele Möglichkeiten, wo wir dran drehen müssen, dran schrauben müssen, dass das strukturell und individuell leichter wird.
Ja, also ich glaube auch, und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, das Bewusstmachen ist eine ganz wichtige Sache und immer wieder davon zu hören. Ich glaube, man kann es auch nicht oft genug betonen, dass es kein seltsames, falsches Gefühl ist, dass man das Gefühl hat, man kann es nicht richtig machen oder man macht irgendwas falsch, sondern es ist einfach, es geht uns allen gleich, wir sitzen alle im selben Boot. Und sich das bewusst zu machen, dass es anderen Frauen auch so geht, ich glaube, das ist schon ganz wichtig und möchte mich bei euch bedanken, dass ihr das auch mit eurer Expertise untermauert für unsere Hörerinnen und Hörer. Die wollen wir nicht vergessen, weil die brauchen wir ja auch irgendwie im Boot. Ja, und also wenn ich mir heute eines mitnehmen kann, dann eben das, dass niemand alleine dasteht mit dem Problem und dass es zwar ein strukturelles Thema, strukturelles Problem ist, ein gesellschaftliches Thema, das wir auch nicht an einem Tag lösen können. Ich glaube, das ist uns auch sehr wohl bewusst. Dafür muss einfach noch zu viel passieren. Es spielen einfach zu viele Dinge rein, angefangen eben von, Sie haben schon erwähnt, Frau Schmidt, von patriarchalen Strukturen, von Rollenzuschreibungen, die sind einfach sehr dicke Bretter, an denen wir da bohren. Und dann kommen eben auch noch Dinge dazu, wie der Gender Pay Gap, der einfach viele dieser Strukturen ja überhaupt erst verursacht, ja, oder da auch reinspielt. Und ja, dann kommt eben auch noch dazu, dass unsere Leben nicht schwarz-weiß und strukturiert sind, sondern einfach chaotisch sind, emotional sind. Wir sind ja da auch keine Maschinen am Werk, sondern Menschen. Und ja, dass trotz aller Bemühungen manchmal einfach, trotz auch Bemühungen der Männer, trotzdem wieder viel zu viel an uns hängen bleibt. Ja, ja, und ich hoffe, dass wir eben mit diesem Podcast auch ein kleines, winziges Stückchen im ewigen Kampf gegen die ungerechte Verteilung von Sorgearbeit beitragen können. Und wenn es auch nur ist, dass sich eine Hörerin die Kopfhörer aufsetzt und sich diese gute halbe Stunde nimmt, um abzuschalten und sich auszuklinken, da können Podcasts ja auch ganz viel. Ich sage vielen Dank an Sie, liebe Frau Schmidt.
Gerne, gerne, danke.
Und auch liebe Frau Kommender, danke fürs Dasein.
Gerne.
Und ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind, wenn es eine neue Folge unseres Podcasts gibt. Bis dahin, wir hören uns.
Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Neue Folgen von Welt der Frauen zum Hören gibt es jeden 2. Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.